unserer Gast Robin. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
اهلا وسهلا بكم مستمعينا راديو فيستا فيلا تستمعون الينا ولدينا ضيف عزيز اغلب اللاجئين في تيوبنغن يعرفوه هو الاخ والصديق روبن. اهلا وسهلا بك في نيو كومون نيوز.
Vielleicht kannst du dann dich kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Robin Berliner, ich bin hauptamtlicher Sozialarbeiter im Asylzentrum Tübingen, einer unabhängigen Beratungsstelle für geflüchtete Menschen. Und heute bin ich zum einen hier bei euch bei Newcomer News, weil ich Werbung machen möchte für unser Fußballturnier am kommenden Samstag. Mhm. Dazu habe ich doch weitere Details. Und auch auf unser Sommerfest am kommenden Dienstag aufmerksam machen möchte, weil wir da 30 Jahre alt werden als Beratungsstelle.
Schön. Also seit wann hast du dann angefangen mit dieser Arbeit, mit der Asyl zu helfen?
Ich habe angefangen beim Asylzentrum zu arbeiten 2015, direkt nach dem Studium. Ja. Das war auch die Zeit, wo ganz viele Menschen nach Deutschland kamen und die Anfragen ans Asylzentrum sehr groß waren und wir uns vor Anfragen nicht retten konnten. Mhm. Und dieses Level hält bis heute an.
Und wie war deine erste Zeit, also mit Asyl zu arbeiten oder mit Flüchtlingen, wie war?
Also mit geflüchteten Menschen zu arbeiten war immer sehr spannend, weil immer sehr viele neue Geschichten und andere Geschichten kamen und auch spannende Erlebnisse kamen. Und es war natürlich auch nervenaufreibend, weil man nicht wusste, was mit den Menschen passiert. Von der Arbeitsorganisation war es eine große Herausforderung, weil sich ja nicht so viel, nicht kein Gesetz ändert sich so schnell wie das Ausländer- und Asylgesetz. Es gibt eigentlich jeden Monat neue Auflagen und da kommt man einfach, wenn man mit einem Job einfängt, nicht immer gleich hinterher. Und das war schwer und anstrengend.
Also bekommt ihr in eures Job beim Asylzentrum, ist das eures Job wie ein preiswillig oder?
Nein, das ist hauptamtlich. Wir also machen das als Profis.
Profis.
Ja.
Okay. Und bekommst du auch keine Praktikanten auch gerne?
Genau.
Kommen,
wir suchen regelmäßig nach Praktikanten und
ist freiwillig für die Praktikanten.
Naja, Praktikanten kriegen in Deutschland, soweit ich weiß.
Also ja, aber manchmal es gibt so andere Berufe, sie kriegen so kleines Geld.
Ja, kleines Geld. Praktikanten kriegen kleines Geld. Ja.
Ist einfach, man kann Praktikum finden?
Im Asylzentrum. Also momentan ist eine Stelle besetzt und es hängt immer davon ab, ob das ein Pflichtpraktikum ist, zum Beispiel für die Uni, oder ob man einfach einen Freizeitausgleich haben möchte. Das Problem bei der Uni ist, dass man auf diese erforderlichen 30 Stunden in der Woche vielleicht nicht kommen würde. Aber Unterstützung im Büro zu leisten durch sprachliche Fähigkeiten, durch Arabisch, Persisch oder sonst was, das ist sehr einfach bei uns, da Erfahrungen zu sammeln, weil das auch so eine Prämisse unserer Arbeit ist. Wir sagen, wir sind sehr niederschwellig, weil wir in Muttersprachen kommunizieren können. Zwei unserer Mitarbeiterinnen sprechen Arabisch, einer spricht Kurdisch.
Und sie möchten gerne die Dolmetscher, dass sie euch helfen können.
Dementsprechend brauchen wir sprachliche Unterstützung ganz oft, keine Frage. Mhm. Aber vielmehr möchten wir das nicht als irgendwie so eine passive Rolle verstehen, sondern es wäre schön, wenn das so Multiplikatoren sind, dass die dann natürlich auch Wissen neu sammeln und selber lernen, zum Beispiel einen Rundfunkgebührenbefreiungsantrag zu stellen und diese Informationen raustragen, weil es kann ja nicht der Sinn sein, dass wir so eine Dienstleistung sind, sondern man muss es halt in Deutschland kapieren, auch wenn es kompliziert ist.
Ja.
Und das kann man bei uns lernen und uns dementsprechend unterstützen und halt sprachlich die Arbeit etwas zu erleichtern.
Gerade dazu würde ich gerne eine Frage stellen.
Bitte.
Was sind dann so die Fragen, mit denen die Asylbewerber zu euch kommen?
Bei uns kommen eigentlich alle Fragen auf, weil unsere Beratungsstunde ist ja auch für alle Menschen offen. Das heißt, es sind nicht nur anerkannte Geflüchtete, es sind nicht nur Menschen mit Gestattung, also im laufenden Asylverfahren, sondern es sind ganz viele mit Duldungsstatus. Es gibt in Tübingen auch illegale Menschen, auch um die kümmern wir uns zum Teil, wenn da Netzwerke vorhanden sind. Und dementsprechend ist das Asylzentrum als unabhängige Beratungsstelle so eine eierlegende Wollmilchsau. Wir haben Projekte, also wir machen alles. Wir haben Projekte, die setzen sich mit der Arbeitsmarktintegration auseinander. Wir haben diese Bewerbungswerkstatt, die ja immer mittwochs stattfindet in der Volkshochschule. Wir sind in Kontakt mit Schulen und organisieren, wenn möglich, auch Schulplätze und stehen da in Kontakten. Wir machen diese ganze Anerkennung von Zeugnissen, also diese Dokumentbürokratie. Also wir können es nicht authentifizieren, aber wir schicken es halt weiter an Studienkolleg nach Konstanz oder ans Regierungspräsidium nach Stuttgart oder nach Köln und machen diese ganzen Anerkennungen und machen aber aktuell auch einfach sehr viel Asylrechtliches und Ausländerrechtliches. Und das immer montags in diesem Coffee to Stay, das immer in der Bachgasse 5 stattfindet. Das ist so eine Asylrechtsberatung, gerade weil Anfragen sehr groß sind. Und die findet in Kooperation mit der Refugee Law Clinic, also ambitionierten Jurastudenten, die sich für das Asyl- und Ausländerrecht interessieren.
Und hilft ihr die Flüchtlingen, wenn sie Sprachkurs machen wollen oder nur Beratung macht ihr?
Also wir machen hauptsächlich Beratung, aber wir sind ganz gut vernetzt und wissen ganz oft, wo vielleicht noch ein Platz frei ist und wo ein Sprachkurs stattfindet. Und gehen dann in Kontakt vielleicht mit dem Jobcenter oder mit einer anderen Abteilung, um die Finanzierung sicherstellen zu können.
Ja, wir haben schon da darüber gesprochen und du draußen, aber ich würde jetzt nochmal dich fragen über die Dauerauftrag, wann die Flüchtlinge einen Dauerauftrag behalten können, welche Bedingungen die Flüchtlinge haben müssen, damit sie
Also eine Niederlassungserlaubnis und ein Daueraufenthalt nach Paragraf 9. Die erste sehr unbefriedigende Antwort ist, es hängt vom Einzelfall ab. Also es hängt davon ab, ob man subsidiären Schutzstatus hat oder eine Flüchtlingseigenschaft anerkannt bekommen hat. Das sind Faktoren, die entscheiden müssen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist, das auch so motivieren soll, die Menschen C1-Kurse zu machen, ist, wenn man eine Flüchtlingseigenschaft hat, also 3 Jahre Aufenthalt bekommen hat und ein C1-Zertifikat hat und eventuell vielleicht schon einen Job, bei Arbeit bin ich mir sicher, bei einer Ausbildung nicht ganz, kann man schon nach 3 Jahren einen Daueraufenthalt beantragen und das auch, also da wird die Zeit der Asylantragsstellung gezählt.
Ja.
Also den ersten Tag, wo du offiziell eine Akte beim BAMF bekommen hast, ab da zählt es schon.
Ja, aber beim
subsidiären Schutzstatus kann es eventuell sein, dass es erst ab Anerkennung ist und das sind Faktoren, die dann im Einzelfall geprüft werden müssen. Aber dieses Beispiel C1 und Flüchtlingseigenschaft und 3 Jahre, das muss man auch mehrmals wiederholen, weil jetzt auch viele junge Menschen, die 2015 gekommen sind, eigentlich jetzt in diese Zeit kommen.
Mhm.
Da sollte man nochmal den eigenen, wenn man C1 hat und Arbeit hat, sollte man nochmal gucken, wann Asylantragstellung war und gegebenenfalls eine Beratungsstelle aufsuchen, die einem da nochmal Unterstützung zeigen kann.
Ja. Mhm. Wie konnt ihr dann die Flüchtlinge mit PANF, also viele Flüchtlinge, sie haben Probleme, sie sind seit aber 2 Jahren hier in Deutschland und sie haben nichts gekriegt. Also ich habe gehört, dass sie gehen zum Asylzentrum, es gibt Leute, sie helfen sie oder Richteranwalte, das gab bei euch auch und sie schreiben auch so Briefe zum PANF, dann sie schicken das auch. Ist das richtig oder wie macht ihr das?
Ja, also wenn man ein Asylverfahren oder einen Asylantrag gestellt hat und lange Zeit nichts gehört hat, hat man natürlich das Recht, mal anzufragen, was denn los ist. Man hat noch keine Einladung zum Interview bekommen oder das Interview ist vor einem halben Jahr gewesen und man hat jetzt immer noch keinen Bescheid bekommen. Dann hat man die Möglichkeit, eine Sachstandsanfrage zu stellen. Das ist einfach eine normale Anfrage beim BAMF, um zu dokumentieren, dass man sich auch für das eigene Asylverfahren interessiert und das schickt man per Brief. Das machen wir auch.
Habt ihr so personalischer Kontakt mit dem BAMF dann?
Naja, wir haben schon ein paar Adressen und ein paar Kontakte. Aber solche Briefe gehen ja immer offiziell raus. Die, mhm. die gehen ja entweder per Fax an die Zentrale oder sie gehen einfach per Einschreiben nach Sigmaringen oder nach Reutlingen.
Und ihr bekommen auch gerne Antwort von ihr Personal, also Kontakt haben mit Telefonen zum Beispiel, oder?
Gerne.
Mit einer personalischen E-Mail von Asylzentrum fragt, ob der bla bla bla, habt ihr so?
Nicht immer, das hängt, glaube ich, so von der Tageslaune ab. Ab und zu bekommt man eine Antwort, ab und zu nicht. Jetzt ist es ja so, dass wir eine Gesetzesveränderung hatten in Deutschland mit der neuen Datenschutzverordnung. Da sind wir ganz fit im Asylzentrum. Wir haben aktuelle Einverständniserklärungen und Schweigepflichtsentbindungen. Und das können wir dem BAMF auch liefern. Und damit können wir zumindest einen kleinen Druck ausüben, dass sie vielleicht auch endlich antworten. Auf der anderen Seite ist das ja eine sehr... Naja, große Behörde, das BAMF, garantieren kann man halt nicht, dass eine Antwort kommt.
Bei der Personalen Provin, was ist deine Erfahrung vor diesen drei Jahre beim Asylzentrum mit Asylarbeiten und Helfen? Was ist deine Erfahrung darüber? Was findest du gut? Was hat dir nicht gefallen zum Beispiel?
Also mir macht sehr viel Spaß und es ist bisher durchweg eine positive Erfahrung, mit vielen Menschen aus vielen Ländern arbeiten zu können und da in Austausch zu sein, Erfahrungen sich anzuhören, was die Menschen so mitbringen. Das ist großartig und es macht sehr viel Spaß nach wie vor. Und im Gegensatz dazu ist die negative Erfahrung, und das ist auch so ein bisschen beschämend ausgedrückt, die deutsche Bürokratie ist schon fürchterlich. Also da verzweifle ich auch schon sehr oft dran und das sorgt dann eher für Ärger. Es ist weniger die Geschichte, dass jemand keinen Job und keine Wohnung findet oder sonst was, sondern manchmal fragt man sich, warum passiert das nicht automatisch? Warum wird irgendwie eine Rundfunkgebührbefreiung nicht automatisch mit einem Klick im Computer vom Jobcenter weitergeleitet? Sondern es ist immer dieses Papier, es ist ja auch Papier und es ist auch irgendwie, es ist katastrophal. Und das ist, ich hatte am Anfang auch Probleme, jedes Dokument zu verstehen und jedes Formular richtig auszufüllen. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das rüberkommt, wenn man damit gar keine Erfahrung hatte, wenn man noch nie einen BAföG-Antrag gestellt hat oder irgendwie einen Wohngeldantrag oder selber die Erfahrung
gemacht hat. Aber jetzt hast du mehr vielleicht Informationen. Also mir ist auch, wenn ich so alles in einem Asylzentrum arbeite und da irgendwas zum Sozialen, ich bekomme so viel Erfahrung, weil zum Ersten habe ich keine Ahnung, ich muss mehr lernen. Ich kann jetzt mehr Office oder gehört vor Landesamt. Ich kann mehr Leute, die sind sie sind sozialischer. Ich kann mehr Informationen bekommen.
Ja.
Ich finde das auch so gut.
Aber denkst du, dass wir zum Beispiel diese Bürokratie vermeiden können? Zum Beispiel, wenn wir da überfordern oder mit jemandem sprechen?
Ich glaube, ich würde meine Energie woanders einsetzen. Also die Bürokratie verändern, das hat man schon oft versucht und das gehört, glaube ich, zu so einem sehr technokratischen Staat dazu. Es wäre, glaube ich, energieeffizienter, man gewöhnt sich einfach dran.
Mhm. Ja. Und wie und wo würdet ihr nächste Woche feiern, das dreijährige... 30-jährige.
Genau, es wäre schön, wenn es so ein großes Fest geben würde, weil ich da jetzt 3 Jahre arbeite, aber es geht um das 30-jährige Jubiläum. Das Asylzentrum als Organisation und Beratungsstelle ist eben seit den Ende 80er Jahren in Tübingen ansässig und unterstützt und berät Geflüchtete in allen Lebenslagen. Und wir werden am Dienstag ab 17 Uhr im Asylzentrum selbst feiern. Spirits Arabian kommt, es gibt natürlich internationales Essen und viel Austausch und wir hoffen und freuen uns auf viele Gäste.
Dann haben wir die Einladung bekommen.
Genau, sowas gedacht.
Ja. Gut. Nur Frage, hast du so Informationen bekommen, weil du nur 3 Jahre bist, was die Unterschiede zwischen jetzt und bevor, also vor 10 Jahren ungefähr oder 15 Jahren zum Beispiel hast du Informationen bekommen, wie war dein Asylzentrum, wie ist jetzt, was hat's? Ja. Solche Sachen.
Also ich habe da immer so zwei Beispiele. Ich weiß, vor 2015, vor 2014 hatten wir viel mehr gruppenpädagogische Angebote. Mhm. Also wir hatten ein KIT, hieß es, Kinder in Tübingen, ein Projekt mit minderjährigen Kids in der Tübinger Weststadt. Da steht heute noch unser Bauwagen, den man nutzen könnte, um dort einfach ein Nachmittagsangebot zu präsentieren und mit den Kids was zu machen. Das ist ein Beispiel, dafür haben wir keine Zeit, weil die Anfragen jetzt ans Asylrecht, Ausländerrecht viel, viel mehr geworden sind und natürlich auch andere Akteure in Tübingen mittlerweile aufgetaucht sind. Also sowas wie Projekt Kiosk von den Martin Bonhoeffer Häusern, das ist ein fantastisches Projekt, das es aber halt vor 3 Jahren noch gar nicht gab. Mhm. Und das hat sich die Landschaft auch verändert und es waren auch politisch andere Themen. Wir kommen jetzt wieder in eine sehr in Frage zu stellende Politik in Deutschland, aber ich weiß, das Asylzentrum hat so um die 2010er zum Beispiel Demos veranstaltet, um das Catering in der vorübergehenden Unterkunft, in den Gemeinschaftsunterkünften zu stoppen. Da gab es früher Catering und wir waren da auch schon mehr an Protestaktionen beteiligt und das war schon anders.
Und was war in meinem Kopf? Ich
habe vergessen. Wie war es 1988? Was hat zur Gründung des Asylzentrums geführt?
Also ich hoffe da jetzt nicht wirklich ein Fettnäpfchen aufzumachen. Ich meine aber gehört zu haben, dass das zusammenhängt mit dem Bürgerkrieg in Eritrea. Ende der 80er Jahre. Es gab dementsprechend sehr viele eritreische Geflüchtete hier im Landkreis. Und die haben Unterstützung gebraucht und das war ausschlaggebend für die Gründung. So habe ich das mal aufgenommen. Ich hoffe, es stimmt so. Ja.
Wie war hast du auch so Informationen? Wie war die Situation von bevor 28 Jahre zum Beispiel, sage ich, es gab so viele Flüchtlinge, kommt so Asylzentrum oder wie war für die Flüchtlinge und Asylzentrum vor also?
Vor 28 Jahren.
Bevor man Asylzentrum angefangen hat.
Ja, also es waren natürlich nicht so viele Menschen. Keine Frage, waren es weniger Menschen. Wir waren natürlich auch nicht so spezialisiert wie damals. Mhm. Also gerade eben, wie schon erwähnt, Asylrecht, Ausländerrecht, das ist schon jetzt so unser Kernelement. Das war damals eher so Betreuung und Austausch schaffen. Okay. Und es ist ja auch, das Asylzentrum ist entstanden aus dem, was wir heute hier kennen als Arbeitskreise, Unterstützerkreise. Jede Unterkunft in der Stadt hat ja so einen freiwilligen Unterstützerkreis. Und daraus ist ja auch das Asylzentrum entstanden damals. Also es war eher so eine Menschen in Kontakt und in Austausch bringen, damit Integration funktioniert, Stelle. Und jetzt ist es so ein Kompetenzzentrum ein bisschen.
Wann ist dann eure Sprachstunde?
Also die finden sich, genau, unsere Öffnungszeiten finden sich zum einen auf unserer Homepage oder Facebook-Präsenz, aber es ist, Bürozeiten sind montags von 9 bis 12, dienstags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 als Angebote im Asylzentrum selbst. Dann gibt es eben montags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr dieses Coffee to Stay, Asylverfahrensberatung in der Bachgasse 5. Mittwochs 17.30 Uhr gibt es die Bewerbungswerkstatt in der Volkshochschule in Zimmer 211.
Zu viel.
Dann gibt es montags, unabhängig vom jetzt Turnier am Samstag, gibt es jeden Montag Fußball um 16 Uhr beim TVD Rendingen auf der anderen Straßenseite. Und wir haben noch diese zwei Kaffee-International-Termine, dienstagnachmittags und donnerstagsnachmittags, wo man dann so ein bisschen mehr Zeit hat, um Gespräche zu führen, um irgendwie so eine Perspektive vielleicht zu erarbeiten oder Ideen auszutauschen. Und das sind die Termine dienstags, donnerstags von 16 bis 19 Uhr.
Cool. Und ich habe gehört, dass seit die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, dass die Kriminalität in Deutschland ist immer höher oder ein bisschen mehr gibt es. Aber von deiner Erfahrung mit Asylzentrum und mit geflüchteten Menschen zu arbeiten, vielleicht habt ihr manche Statistik gemacht oder habt ihr die genaue Informationen darüber. Kannst du vielleicht darüber etwas erzählen?
Ja, kann ich machen. Tatsächlich habe ich mich damit vor kurzem erst auseinandergesetzt. Es ist, also mit Statistiken ist es ja immer sehr kompliziert. Die kann man ja immer sehr interpretieren, wie man möchte. Und ich glaube, so ein deutsches Sprichwort ist, wenn man eine zuverlässige Statistik haben möchte, dann macht man sie sich selbst. Aber das ist eine Ausrede von Menschen, die sich mit Statistiken nicht auseinandersetzen möchten. Und es gibt verschiedene Statistiken, was Kriminalität angeht in Deutschland. Und eine, die am häufigsten benutzt wird, ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Die wird zitiert von allen. Also Spiegel zitiert diese Statistik, der Tübinger Oberbürgermeister zitiert diese Statistik. Durch die Bank weg, alle Medien, alle Parteien nutzen diese Statistik. Und anhand dieser Statistik wollen sie darstellen, wie die Kriminalität in Deutschland ist. Und die eignet sich dafür gar nicht so gut, weil die polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Statistik über die Arbeit der Polizei. Also wie viele Anzeigen die Polizei aufgenommen hat und in wie vielen Anzeigen sie einen Tatverdächtigen gefunden haben. Also sie legen eine Akte an und haben einen Tatverdächtigen. Und das heißt aufgeklärter Fall. Und dieser geht dann an die Staatsanwaltschaft.
Mhm.
Was die Staatsanwaltschaft mit diesem Fall macht, Freispruch, Arbeitsstunden, Bewährung oder Freiheitsstrafe, das wird aus der polizeilichen Kriminalstatistik nicht klar. Weil die polizeiliche Kriminalstatistik stellt nur dar, wie viele Anzeigen zur Polizei gebracht worden sind. Also im Endeffekt ist es eine Darstellung, wie aktiv die Polizei in deiner Stadt arbeitet.
Ja.
Und diese Faktoren, oder es gibt Faktoren, die diese Statistik beeinflussen können. Also das Anzeigeverhalten kann sich zum Beispiel verändern, indem die Politik sagen würde, Flüchtlinge sind krimineller. Dadurch gibt es bei der Polizei vielleicht öfters einen Anruf, wo ein besorgter Bürger anruft und sagt, oh, da sind Flüchtlinge vor meinem Haus, die machen was Kriminelles. Dann kommt die Polizei und nimmt eine Anzeige auf. Dann sind ja auch Einflussfaktoren, dass sich Gesetze verändern. Es gibt eine Verschärfung des Sexualstrafrechtsgesetzes. Da sind dann, wenn das Gesetz schärfer ist, gibt es dann natürlich auch viel mehr Anzeigen als im Vorjahr. Deshalb kann man das aber nicht vergleichen, weil die Gesetze nicht gleich waren. Und so kommt selbst das Bundeskriminalamt zu der Entscheidung, und das schreiben sie dann auch in diese Statistik, dass die Flüchtlinge gar nicht krimineller sind als die Einheimischen. Und das findet leider keine Erwähnung. Und das ist sehr schade, und darüber muss man auch reden, weil man muss den öffentlichen Diskurs auch wieder in die andere Richtung drehen und lenken, weil momentan ist alles schlecht, was aus dem Ausland kommt. Und diese Stimmung ist nicht gut fürs Land.
Mhm.
Also wir können, meine Arbeit heißt momentan Anti-Abschiebeindustrie. Und das ist katastrophal, weil ich eigentlich Menschenrechtsarbeit mache. Und deshalb bin ich mit der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht einverstanden.
Oh ja. Yeah.
Ja, die Politik, die gerade da, ne, wie kann man zu so einem Schluss kommen, dass man Menschenrechtsarbeit als Anti-Abschiebearbeit bezeichnet? Was steckt da von Kalkül dahinter?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, Matze. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann aus meiner Warte und aus der Perspektive der Flüchtlingshelfer sagen, dass da einfach wahrscheinlich versäumt wurde, viel mehr von Anfang an in den öffentlichen Diskurs zu gehen, weil man vielleicht auch überfordert war mit der Situation seit 2015 und dieses Thema vernachlässigt hat. Und somit hat man einfach Raum gelassen für AfD und Konsorten. Und das war also im Nachhinein natürlich ein Fehler. Und warum das die Politik gerade so macht, also ich glaube, es ist so die einfache Erklärung. Es ist immer irgendwie leichter auf die Schwachen einzuprügeln, die sich nicht wehren können. Es ist immer leichter, Fremdenhass zu schüren, als zu sagen, ja, vielleicht ist es eine Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, die sich lohnt. Es ist so die Politik des einfachen Mannes, kann man das so machen? Weil alles ist sehr kompliziert geworden. Ne? Wir hatten schon Datenschutzverordnung, man kapiert ja gar nichts mehr und man kriegt so viele Informationen. Die überfordern, glaube ich, jeden Einzelnen von uns so im Alltag. Und deshalb ist irgendwie so was Einfaches wie Ausländer raus praktisch und nützlich und leichter als zu sagen, wir beschäftigen uns endlich mal mit Pflegenotstand, wir beschäftigen uns erstmal mit Digitalisierung, mit Bildung, mit allen möglichen Themen. Weil wenn man sich jetzt allein die Flüchtlingsdebatte aus Sicht der Wirtschaft anschaut, jubeln die seit Jahren. Und es gibt ausreichend Arbeitsplätze und Geflüchtete, die 2 Jahre in Arbeit sind, haben dem Staat schon mehr Geld gebracht, als sie vorher im Asylverfahren gekostet haben. Und also vielleicht müssten sich da Sozialarbeiter mit der Wirtschaft zusammentun und eine große Lobby machen. Wir wären zum Gespräch bereit, falls das jemand hört. Aber ich kann keinen Einfluss sagen auf die auf Politik, weil ich kein Politiker bin, da müsste man halt einen fragen. Ne? Ich habe auch keine Meinung zum Ausbau vom Aubrunnen oder sowas, aber ich bin eine Fachkraft für Asyl- und Ausländerrecht und da Fakten klarzustellen, wie polizeiliche Kriminalstatistiken, ist meine Aufgabe und die muss ich wahrnehmen und wenn jemand das falsch darstellt, muss das kritisiert werden und angesprochen werden.
Das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es ist ja wirklich europaweit, ne, diese Schwarz-Weiß-Malerei und was da jetzt gerade welche Sau da gerade wieder durchs Land getrieben wird mit Abschiebezentren. Also das klingt da wirklich nach KZs fast schon, ne, was da, oder da werden ja auch, wird Vokabular benutzt, das die Nazis benutzt haben, indem man Flüchtlinge konzentrieren möchte, indem die österreichische Regierung übernimmt Worte von den Identitären, indem sie eine Übung macht, ja. Ne, wie man einen Ansturm von Geflüchteten auf den Zaun, auf die Grenzen abwehren könnte und nennt es No Borders und die
Pro Borders,
ja.
Ich habe die Meldung auch gesehen. Das ist katastrophal. Es wird einfach wirklich, also Vokabular genutzt, wie schon teilweise unter Goebbels halt einfach, ne? Wenn man sich die AfD anschaut. Und
ja, nicht nur die, ne?
Nicht nur die, aber Goebbels Vergleich war, glaube ich, tatsächlich dieser ich sage immer Björnhöcke, wie heißt er denn?
Bernd oder Björn, ja?
Genau, das ist so eine wichtige Debatte, ja, genau. Die hat das zerstört. Mhm. Ja, das war bei ihm, aber natürlich auch so diese Koalition oder wie hieß es, diese Rom, Wien-Berlin-Achse, die Außenminister und Herr Seehofer genannt haben, das ist ja auch so ein Vokabular aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist katastrophal, ja. Also das macht mir auch wirklich Angst und da habe ich auch Angst vor Kriminalität und vor Gewaltausbrüchen und Themen, die auch irgendwie in Fernsehtalkshows nicht auftauchen. Ich meine, man hat 100-mal über Geflüchtete geredet in Talkshows, kein einziges Mal oder ausnahmsweise saß mal vielleicht eine geflüchtete Frau oder ein geflüchteter Mann da, aber man redet halt immer über Geflüchtete, statt endlich mit ihnen zu reden. Und sich das Thema anzunehmen, über Nazis, über rechtsradikale Verbrechen zu reden, das traut sich dann der Öffentlich-Rechtliche dann doch nicht zu. Und das, also da könnte man in die Strafvollzugsstatistik dann reinschauen und gucken, was denn die Staatsanwaltschaften gemacht haben. Das sind gravierende Zwischenfälle, die halt aber keine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Und das ist, hält sich nicht die Waage.
Dass Geflüchtete eben Opfer von Verbrechen sind, ja?
Ja, ja.
Überall in Europa.
Genau.
Und
Robin, was bedeutet Duldung?
Was bedeutet Duldung?
Ja.
Eine Duldung oder eine Ausbildungsduldung?
Nein, Duldung.
Duldung, okay. Dein Asylverfahren ist abgeschlossen, dein Asylverfahren ist negativ abgeschlossen und eine Duldung ist ein Formular, das sagt, du bist geduldet bis zum Zeitpunkt deiner Abschiebung. Und der Zeitpunkt deiner Abschiebung wird halt durch verschiedene Faktoren beeinflusst.
Ja, ich habe einige Flüchtlinge gesehen, sie sind hier seit 5 Jahren oder 10 Jahren, sie haben Duldung.
Ja, warum sie nicht abgeschoben werden, zum Beispiel? Also, wie gesagt, das sind verschiedene Faktoren. Ein Faktor müsste ja sein, dass die Identität der Person nachgewiesen werden muss. Also ich kann ja nur einen Menschen abschieben, wenn ich garantieren kann, dass er auch aus diesem Land kommt, aus dem, das er genannt hat. Und wenn er keinen Reisepass hat, zum Beispiel aus diesem Land oder keine Geburtsurkunde, dann habe ich als deutscher Staat, und noch sind wir ein Rechtsstaat, nicht das Recht, in ein anderes Land zu schicken. Und Das muss nachgewiesen werden und deshalb haben sie vielleicht viele Jahre eine Duldung.
Ja, mein Freund kommt aus dem Irak, er hat Duldung. Nicht aus Gambia oder Schweiz.
Ja, ja, aber dann sind es vielleicht andere Faktoren. Vielleicht man hat, das ist dann auch wieder so, es ist blöd immer zu sagen, ein Einzelfall, aber vielleicht hat er eine Duldung, weil er einen Asylfolgeantrag gestellt hat, also vielleicht ein zweites Asylverfahren gestellt hat, weil beim ersten nicht alles richtig erwähnt wurde und weil neue Beweismittel aufgetaucht sind. Und da hat man eventuell auch eine Duldung.
Ja. Seit 3 Jahren ist er hier in Deutschland und er kann nicht arbeiten.
Ja, bis das macht es sehr schwer.
Wartet er.
Ja.
Das ist sehr schwierig.
Auf jeden Fall, das ist mit einer Duldung ist es sehr, sehr viel schwerer oder fast unmöglich, an ein Arbeitsverhältnis zu kommen und eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Das ist auch eine politische Thematik, mit der man sich auseinandersetzen müsste, weil man redet ja immer davon, dass manche Menschen, weil sie aus Land X oder Y kommen, keine Perspektive mitbringen. Wir müssen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen, dass wir vielleicht auch irgendwie Einfluss auf Perspektiven haben könnten. Also es würde sich ja vielleicht verändern für einen Menschen mit einer Duldung, wenn er den Zugang zum Arbeitsmarkt hätte oder einen Zugang zum Sprachkurs hätte, dann würde er nicht 3 Jahre auf irgendwas warten, sondern könnte auch schon aktiv sich an seiner Zukunft beteiligen.
Viele Leute haben Sie jetzt Duldung in Tübingen? Wie viel Prozent zum Beispiel?
Dadurch, dass wir eine unabhängige Organisation sind und keine Zahlen haben, kann ich es nicht einschätzen. Aber gibt es natürlich.
Eine Frage. Weißt du, was ist die Situation oder was ist die Meinung von deutscher Politik zum Beispiel, deutscher Staat, über die Leute aus Palästina kommen? Also sie kommen aus Palästina, aber sie sind in Syrien zum Beispiel oder Libanon oder Jordanien aufgewachsen.
Also meistens gelten diese Leute ja als Staatenlose.
Mhm.
Ne, das steht ja auch meistens im Ausweis drin.
Gleich für mich.
Genau. Inwieweit fragst du nach der politischen Meinung? Du meinst in Relation?
Also ja, wieso sie haben so Error vor die Staaten, sie haben kein Land, so steht. Hast du Ahnung und da irgendwas darüber?
Ja, ich würde gerne sagen, es ist kompliziert. aber natürlich Palästina als Staat und die Thematik im Kontext mit Israel ist eine Debatte, an der schon sehr schlaue Köpfe gescheitert sind. Ich traue mir da keine Aussage jetzt zu.
Okay. Aber meinst du über Aufenthalt, oder?
Aufenthalt
Warum?
Oder die ganze
Dann,
Situation.
Sie hat bis jetzt keinen Aufenthalt bekommen.
Aber das Asylverfahren läuft noch.
Ja, aber trotzdem zum ersten Mal, also wenn wir zur Schule gehen mussten zum Deutschkurs, dann, wie heißt er?
Integrationskurs,
ich vergesse sein Wort immer. Wenn wir zum Deutschkurs gehen mussten, wir müssen unseren Ausweis abgeben. Und das steht zu unserer Nationalität zu Error oder kein Land.
XXX.
XX, nein, steht ungekriegt. So.
Ungeklärt gibt es auch, ja, das stimmt, ja.
Und dann, sie wissen, dass wir kommen aus Palästina und sie wollen uns nicht alle Schule genommen.
Ja.
Das war die Situation zum ersten bei VHS und andere Schule in Derendinger Straße. Ich habe die Namen von Schule so gefallen.
Ja, es ist natürlich für viele Menschen, die im Asylverfahren sind und nicht aus den Top 5 Ländern mit der sogenannten großen Bleibeperspektive kommen, schwer in einen Sprachkurs oder in einen Integrationskurs zu kommen, wenn das Asylverfahren noch läuft.
Warum?
Weil, ich glaube, die Politik sagen möchte und erstmal auf die Bremse drücken möchte, um zu gucken, wie die Entscheidung beim BAMF ausfallen wird. Aber es gibt auch andere Sprachkurse, unabhängig vom Integrationskurs, die man besuchen
Aber
könnte.
Aber viele denken, ich habe gedacht, ja, das ist sehr rassistische Situation. Weil Schule, sie mussten nicht gerne uns genommen als Schüler nehmen. Aber der andere zum Beispiel jetzt, weil wir einen Brief zum BAMF geschickt und zum Bürgeramt auch, dass wir in die Schule gehen mussten. Mhm. Und sie haben uns die Erlaubnis zur Schule gehen, dann haben wir einen Platz gekriegt. Aber vorher, wir dürfen nicht zur Schule gehen. Und das ist so eine... Ich habe gedacht, vielleicht hast du Ahnung, wieso machen sie so?
Das ist sehr gut, dass ihr dann im Endeffekt nachgefragt habt. Aber die gesetzliche Vorgabe ist einfach, dass Integrationskurs im Asylverfahren ist vornehmlich für Syrer, Irak, Iran,
Afghanistan.
Eritrea, Somalia. Afghanistan nicht.
Auch nicht?
Nee. Mhm. Eritrea, Somalia. Das sind die Top 5 Länder mit der größten Bleibewahrscheinlichkeit. Das ist sehr ärgerlich, aber auf der anderen Seite kenne ich aus meiner aktiven Arbeit keinen Palästinenser, dessen Bescheid im Endeffekt nicht positiv war. Also ist da jetzt nicht so die berechtigte Sorge vielleicht. Ich kann es verstehen, dass es ärgert und lange braucht.
Das weiß ich schon.
Ja.
Gut. Die Situation ist Unterschied zwischen Baden-Württemberg und anderes Süddeutschland oder?
Also es ist immer unterschiedlich in oder es ist immer anders in Bayern, ja. Würde ich sagen. Aber
ich habe gehört, Sie geben dort weniger Aufenthalt. Manche Bundestag geben viel Aufenthalt. Wir hören das. Wir haben andere Freunde in Deutschland.
Das würde ich gar nicht so sehr vom Bundesland abhängig machen, weil, soweit ich das verstanden habe, beim BAMF ja schon sehr viel oder eine sehr hohe Fluktuation an Mitarbeitern ist. Und an Entscheidungen und an Gesetzesänderungen. Eher so die anderen Gesetze, zum Beispiel in Bayern, was Unterkunft angeht und sowas, das ist halt ein bisschen schärfer. Aber ich kann nicht pauschal sagen, dass ein Asylverfahren, das in Baden-Württemberg positiv wäre, automatisch negativ in Bayern ist. Das
zum Beispiel für Iraker in Ostdeutschland, sie geben dort einen Aufenthalt 70%. Und Baden-Württemberg, sie geben für Iraker 23%. Mhm. Ja, warum nicht zusammenarbeiten alle? Was ist der Unterschied? Wir sind in Deutschland, oder?
Nicht alle Leute sind gleich mit dem Gesetz, oder so.
Nicht alle BAMF-Außenstellen sind vielleicht gleich kompetent. Vielleicht könnte man das so sagen. Es gibt ja viel Kritik am BAMF, zum Beispiel, was die Dolmetscher anging, weil da die Qualität sehr unterschiedlich ist. Oh, ja. Es gab Kritik am BAMF, weil die Interviews nicht nochmal rückübersetzt worden sind, die Anhörungen, oder das Recht verweigert wurde, das nochmal rückzuübersetzen. Und Es ist, glaube ich, eher so abhängig von einzelnen Situationen, die ein Faktor sein können. Vielleicht sind im Osten, wo die Freunde von dir sind, einfach großartige Dolmetscher und die fehlen vielleicht hier.
Eine so Interessefrage für mich. Beim Anhörung, wenn man Anhörung macht, und was ist die Richter, für mich, wenn ich Anhörung mache?
Also dein Recht ist zum Beispiel jederzeit eine Pause zu machen. Aha. Das ist so ein...
Und beim Dolmetscher zum Beispiel?
Dein Recht ist zu sagen, wenn der Dolmetscher zum Beispiel nicht deinen Akzent spricht, darauf aufmerksam zu machen, dass du diesen Dolmetscher oder diese Dolmetscherin nicht haben möchtest.
Und wenn ich kein Deutsch kann und ich kann nicht die alle Sache verstehen zum Beispiel, was er sagt. Ich kann nur auf Arabisch sagen und ich kann kein Deutsch, keine Ahnung, was sagt er.
Ja, also du hast das Recht, einen Beistand mitzunehmen. Aha. Wenn du einen Termin zum Interview bekommst, musst du rechtzeitig, da gibt es auch Formulare, man müsste sich an die richtige Beratung Stelle halten. Man kann jemanden Bekannten mitnehmen, der mitgeht zum Interview. Der darf dann mitsitzen und darf sozusagen eine psychologische Stütze sein. Aber das muss man halt anmelden.
Das hilft?
Nee, das musst du selber wissen, ob dir helfen würde, wenn ein Freund dabei ist, der das sprachlich nochmal unterstützt.
Ich habe das nicht probiert. Ich bin alleine gegangen.
Ja. Aber wenn es jetzt sowas ist...
Das Situation hat bei uns passiert, also mit meiner Mutter.
Ja,
sie hat das Gefühl, aber wenn er Arabisch redet, weil sie hat gesagt, ja, ich kann kein Deutsch verstehen, aber trotzdem, ich kann so ein bisschen verstanden ein paar Worte, was die Frau hat gesagt. Mhm. Und was hat die Dolmetscher so anstrengend mit mir gesprochen und wie ist ein Conan gemacht.
Ja. Und du hast dann auch auf jeden Fall nach dem
Interview... Und sie hat nicht gesagt, nein, sie hat auch nicht gewusst, dass sie hat Recht zu sagen, dass ich wollte bitte andere Dolmetscher haben.
Deshalb ist es ganz wichtig, vor dem Interview, wenn man den Termin bekommt, sich auch wiederum an eine Beratungsstelle zu halten und das Interview vorzubereiten. Mhm. Also das Asylzentrum hat schon letztes Jahr so Anhörungsvideos gemacht. Die sind auf YouTube abrufbar, mehrsprachig, entweder synchronisiert oder untertitelt zumindest. Das ist so die Erstinformation zum Interview, wie das läuft und wie deine Rechte sind. Und dann nochmal auf die Kooperation mit dem Refugee Law Support zu sprechen zu kommen. Diese ambitionierten Jurastudenten, die machen auch eine Anhörungsvorbereitung und wir kooperieren da sehr gut mit ihnen und man muss dann halt wiederum zu uns kommen, einen Termin ausmachen und dann wird man darauf vorbereitet und nochmal die ganze Geschichte, die eigenen Fluchtgeschichten erklärt und dargestellt und dann wird man auch noch über die eigenen Rechte und Gesetze aufgeklärt.
Wie ist der Termin dabei auch? Ist das so schwierig, mal einen Termin zu haben?
Naja, sowas kann man eventuell auch per E-Mail erledigen.
Gut, dann...
Ja, wenn wir jetzt gerade so viel über das BAMF geredet haben. Ne,
über und Fußball vielleicht.
Ja, das kommt natürlich auch noch, aber jetzt gerade nochmal zum BAMF und so, ne, zu dem obersten Chef Heimat Horst und auch sein Verhalten jetzt in diesem sogenannten BAMF-Skandal, gerade mit der Anerkennungsquote oder auch mit begünstigten Verfahren, die ja auch im Gegensatz stehen zu den vielen erfolgreichen Widersprüchen, die vom dem BAMF dann auch nachgewiesen werden. Was ist da deine Position zum Seehofer und dann zu der Leitung vom BAMF? Da
also
hast du sicher auch eine Meinung.
Die Leitung ist ja jetzt gewechselt worden und das ist zumindest, soweit ich mitgekriegt habe, einer der wie nennt man das? Nicht gesetzestreu, sondern irgendwas zwischen gesetzestreu und parteistramm, da gibt es so einen Begriff. Man wird abwarten, was er denn jetzt als CSUler beim BAMF wirklich bewerkstelligen wird. Durch diese Neubesetzung ist natürlich die Gefahr groß, dass tatsächlich die Ankerzentren durchgesetzt werden. Die CSU redet über diesen Masterplan, den keiner kennt. Dementsprechend ist es auch für uns schwer, uns da eine Meinung zu bilden. Dass eine Verschärfung kommen wird, ist auf jeden Fall abzusehen. Umso wichtiger wird unabhängige Arbeit und unabhängige Beratung in diesem Bereich. Es ist halt unglaublich erstaunlich, wie viel Polemik da hinter dieser ganzen Sache ist. Allein die Thematik, die letzten Wochen durch die Medien gegangen ist mit diesen Grenzschließungen und illegalen Grenzübertritten und Zurückweisungen an der Grenze. Es wird aufgebauscht, als ob das 20.000 Menschen am Tag wären und es waren, glaube ich, letzten Monat 100. Und das hält sich irgendwie nicht die Waage und das ist nicht das Verhältnis, auf dem die Diskussion dann ausgeführt wird. Das ist, ja... sehr, sehr besorgniserregend.
Alles. Was Ankerzentren oder so, dann was hätte das für Konsequenz für die Betroffenen dann?
Naja, sie haben halt keinen Zugang zu unabhängiger Beratung, das ist elementar wichtig. Sie haben keinen Zugang zu Integrationsmöglichkeiten, wirklich Austausch zu gewähren und Austausch zu ermöglichen. Wenn man jetzt hier so dezentral untergebracht ist, kann man ja überall hin, man kann in Sportvereine, man kann essen, kochen und alles Mögliche machen, wie man möchte. In Ankerzentren gibt es Catering. Es erschwert vielleicht den Zugang zu Medizin, es erschwert den Zugang zu einem Termin bei einem Rechtsanwalt. An der Pforte wird man überprüft, was man denn wieder zurück ins Zentrum bringt, wenn man denn außen schon draußen war. Wir haben ja sowas Ähnliches ja jetzt schon fast in Tübingen mit dieser Behelfserstaufnahmestelle, die wir schon mal bei einer Sendung thematisiert haben, für besonders Schutzbedürftige. Da sind strikte Kontrollen, da ist sowas banal ist, das vielleicht gar nicht wichtig ist, aber da ist kein WLAN. Man kann sich über Internet, über so vieles informieren. Es gibt so viele muttersprachliche Informationen. Man kann Deutschkurse machen, alles Mögliche. In dieser Erstaufnahme gibt es das alles nicht. Und die Frauen haben keine Möglichkeit zu kochen, werden gecatert mit einer Grundversorgung. Viele beklagen sich drüber, die schwanger sind oder schon stillen. dass das halt nicht ausreicht, um ausreichend die Kinder auch gesund zu ernähren. Und das sind schon besorgniserregende Zustände. Ich meine, da werden einfach Grundrechte verweigert und die Möglichkeit, sich halt ausführlich über die Grundrechte überhaupt informieren zu können, weil auch wenn sie keine Staatsbürger sind, auch wenn sie keine Anerkennung haben und ihre Situation unklar ist, sind es immer noch Menschen, die ein Anrecht haben, dieses zu verteidigen. Und das wird halt durch Ankerzentren sehr, sehr verschärft, wenn sie halt von A bis Z dort bleiben. Ich meine, das könnt ihr euch vielleicht selber ausmalen. Mhm. Du wirst jetzt zum Beispiel noch in einem Ankerzentrum, weil dein Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
Mm-mm, noch nicht.
Mit 1000 anderen.
Mit
ungefähr.
1000 anderen, es wäre halt vielleicht auch noch mehr für, es würde für mehr Konflikte sorgen und es ist auf jeden Fall abzulehnen, eindeutig.
Oh ja. Das macht mich so traurig.
Unser Oberbürgermeister hier in Tübingen hat sich ja, glaube ich, hat ja auch einen Brief geschrieben an Seehofer,
ja,
an Heimathorst, ja. Und befürwortet das für Leute, die sich nicht an seine Vorgaben halten, so ungefähr, glaube ich, war da der Tenor, dass er Regeln aufstellt und dann da was passiert. Wie weit beeinflusst das eure Arbeit auch? Oder ja, zu sehen, dass man hier an dem Ort, wo so viel Positives auch passiert, wie in Tübingen, dann so auch solche Positionen eben immer wieder laut, auch bundesweit zu vernehmen sind.
Also an dem Punkt bin ich ja wirklich sehr stolz auf unseren Vorstand im Asylzentrum und Dank dafür, weil sie haben sich durchgerungen und haben eine Stellungnahme vom Asylzentrum publiziert und veröffentlicht und einen Leserbrief ans Tagblatt geschrieben, um klar darzustellen, dass das die alleinige Meinung von Herr Palmer ist und nicht der Konsens der Tübinger dass das halt auch aufgrund der Menschenrechte und der erwähnten Beispiele einfach kategorisch abzulehnen wäre. Und da bin ich wirklich nochmals, um es zu betonen, sehr stolz drauf, dass wir da an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil ich auch glaube, dass wir das so ein bisschen vernachlässigt haben in den letzten Jahren und deshalb auch Raum für solche obskuren Aussagen geboten haben. Also da trifft uns ja auch eine gewisse Mitschuld, könnte man sagen.
Alles Fußballtrainer. Wie sagt man da?
Na, zum Glück bin ich nicht der Trainer.
Veranstalter.
Veranstalter. Was macht ihr von Fußball? Seit wann
habt jetzt ihr am Samstag, 30. Juni, Bolz am Bach beim TV Derendingen.
Mhm. Genau.
Du schon den Termin da?
Genau, wir kooperieren mit dem TV Derendingen schon sehr erfolgreich seit 4 Jahren, glaube ich, und haben da eben einen integrativen Fußballkick. Und jetzt in einer neuen Konstellation haben wir eben den dritten Bolz am Bach. Und es ist auch ein Fußballkick, wie so viele. Nur bei unserem Turnier ist das Besondere, dass da keine Mannschaften angemeldet werden, sondern jeder kommt als Einzelperson und dann werden die Mannschaften gelost.
Aha.
Das heißt, wir wollen damit sicherstellen, dass jetzt nicht Syrien gegen Irak, Afghanistan gegen Gambia und Iran gegen Eritrea spielt und dann noch irgendwie so eine Mannschaft mit deutschen Studenten da ist, sondern wir wollen Austausch fördern, wir wollen niederschwellig den Austausch und Begegnungen schaffen und damit losen wir Mannschaften und haben in den letzten 2 Turnieren damit sehr viel Erfolg gehabt, weil einfach Begegnungen stattgefunden haben. Und das ist das A und O. Und was es auch sehr schön macht, dadurch ist auch, es hat dann eher so einen Spaßcharakter und nicht so viel Ehrgeiz. Und dadurch ist die Fairness sehr, sehr hoch. Wir brauchen praktisch keine Schiedsrichter, weil es so fair zuläuft. Und
so, zum und Spaß und
der
Action.
Spaß, Austausch, Begegnung und neue Menschen kennenlernen und auf die Situation natürlich aufmerksam machen und Werbung dafür machen, dass wir das ja regelmäßig montags immer tun.
Habt ihr so andere Aktionen auch? Ausflüge zum Beispiel?
Ja, vereinzelt. Aber das weiß dann unsere Klientel, die ins Asylzentrum kommt, weil wir natürlich irgendwie so einen regelmäßigen Stamm haben. Und es wird dann ausgehängt meistens im Asylzentrum, weil sonst wird es ja auch einfach unsere Kapazitäten sprengen.
Wann geht's los am Samstag? Bolz am Bach?
11 Uhr.
11 Uhr, also man muss pünktlich sein, damit man auch ein Team kriegt wahrscheinlich, ne?
Ja, wobei da sind wir, durch so ein Verfahren sind wir auch sehr flexibel, weil wir können dann auch sagen, machen wir 10 Teams oder 20 Teams. Mhm. Aber Pünktlichkeit ist natürlich immer wünschenswert.
So, Rubin, möchtest du gerne etwas dazu noch sagen?
Naja, ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, euch hier in der Redaktion zu besuchen. Ich lasse mich jederzeit gerne wieder einladen und wünsche euch weiterhin alles Gute. Ihr macht eine tolle Sendung.
Und Entschuldigung, hat noch Pauline eine Frage?
Nee.
Die liest jetzt.
Holzer Bach am Samstag um 11 Uhr und dann am 3. Dienstag, 3. Juli, 17 Uhr, Asylzentrum, 30-jähriges Jubiläum. Eigentlich ja schon eine echte Hausnummer, großes Fest.
Auf jeden Fall, ja.
شكرا مستمعينا راديو فيستا فيلا استمعتم إلينا مع الأخ والصديق روبن نشكره مرة ثانية لقدوم إلى برنامجنا نيوكوم نيوز نتمنى تكون لنا لقاءات أخرى مع الأخ روبن
So, alles in Newcomer News Team und Vista Villa auch Team. Dankeschön, Robin, dass Danke. Du unsere Einladung akzeptieren hast. Und
Immer wieder.
Über viele Informationen, aber auch die vielen Informationen.
Es gibt noch ein ganz wichtiges Thema, worauf das Asylzentrum gerne aufmerksam machen würde, nämlich es geht um Familiennachzug.
Genau, nur als kleine Anmerkung vielleicht noch und sehr wichtig ist eben auch an alle zu verteilen und die Information zu verbreiten. Am 12.04. hat ja der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Familiennachzug für Minderjährige auch möglich ist, wenn sie im laufenden Asylverfahren volljährig geworden sind, also der privilegierte Familiennachzug. Das ist jetzt bald 3 Monate her, also am 12.07. ist es 3 Monate her und es gibt viele Hinweise und Anmerkungen darauf, dass man, wenn man betroffen war und vor dieser Gerichtsentscheidung aus dem Raster sozusagen rausgeflogen ist und nicht mehr seine Eltern nachholen konnte, dass man diesen Altfall eben jetzt nochmal zur Sprache bringen kann bei den Ausländerbehörden und sich denn bitte möglichst bis zum 12.07. eben meldet und entweder eine fristwahrende Anzeige stellt oder im besten Fall den Visumsantrag nochmal in seiner Gänze beantragt. Genau, und diese Deadline 12.07. ist ganz wichtig. Wer schon betroffen ist und dem eben der Familiennachzug verweigert worden ist, der möge doch bitte ganz dringend vielleicht einen Rechtsanwalt kontaktieren oder eben zu einer Fachberatungsstelle gehen und die Situation schildern. Die Zeit drängt.
Aber soll man für diesen Rechtsanwalt selber bezahlen oder gibt es auch manche Hilfe davor?
Das hängt ja von den Beratungsstellen ab. Das ist okay. Jetzt, also ich würde sagen, das ist jetzt eher ein sekundäres Problem. Viel wichtiger ist, dass diese Menschen angesprochen werden, dass da eine Deadline ist und dass sie vielleicht doch noch eine Chance haben, ihre Eltern zu holen. Eine Chance, die ihnen vor diesem Urteil verwehrt worden ist.
Ja, stimmt. Aber wenn man einen Rechtsanwalt
muss man vielleicht bezahlen.
Ja, viele haben nicht genug Geld und Rechtsanwalt braucht viel Geld hier und viele auch haben keine Versicherung davor und deswegen.
Ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit eines Prozesskostenhilfeantrags und man kann ja vielleicht in Vorstufe eben in eine juristische, rechtliche Beratung zu gehen und auf jeden Fall eine Fachberatungsstelle aufsuchen und am besten nicht erst am 12.07. sich drum kümmern, sondern vorher schon.
Ja.
Finanzierungsmöglichkeiten gibt es dann immer irgendwie für Rechtsanwälte.